Noah Andersson ist Kulturmanager und Programmkurator, unter anderem für das Diskursfestival Republika. Er setzt sich mit Themen wie antischwarzem Rassismus, Dekolonisierung und queeren Zukünften auseinander und entwickelt dazu innovative Veranstaltungsformate. In dieser Folge von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation, erfahren wir von ihm, was Kuratieren in Zeiten globaler Machtverschiebungen bedeutet. Mein Name ist Friedrich von Borries.
Mein Name ist Alexander Dutkin.
Herzlich willkommen, Noah.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, endlich da zu sein.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
Ja, als erste Frage, und die passt bei dir, glaube ich, perfekt, fragen wir immer, wie bist du zur Kunst gekommen oder vielleicht auch zur Kultur?
Ich glaube, das ist so ein klassischer Weg über frühkindliche Musikerziehung, quasi schon mit 3 oder mit 4, über Blockflöte, über Saxophon, Oboe, Klarinette. Also ich habe viel Musik gemacht, viel musikalische Projekte auch und habe dann irgendwann angefangen, Musikwissenschaften in Köln zu studieren. Also es hat sich dann durchgezogen. Dann bin ich 2016 nach New York gegangen und habe dort ein Praktikum beim Goethe-Institut in der Kulturabteilung gemacht und ich glaube auch für dich einen Flug gebucht, Friedrich, damals. Da habe ich das erste Mal verstanden, dass die Diskurse in den Künsten alle zusammenhängen. Also mir war das vorher einfach noch nicht klar, weil ich mich sehr auf die Musik fokussiert habe. Und habe dann gesehen, Film und Diskursprogramme und Musik und Theater, das hängt irgendwie alles zusammen, die gleichen Diskurse. Und da habe ich mich dann dazu entschieden, weil in Deutschland es natürlich schwierig ist, auf ein Bachelorstudium jetzt einen komplett anderen Master anzuschließen, nach London zu gehen. Und habe mich dann beim King's College in London beworben, habe mich dann noch auf ein Stipendium beworben, das hat auch geklappt und bin dann relativ zeitnah umgezogen nach London.
Und was hat dich dann nach Berlin verschlagen?
Ja, ich habe dann irgendwann, wir waren alle sehr euphorisch natürlich nach unserem Masterstudium und dachten, okay, jetzt stehen uns die Türen offen, Tate, Villon, Southbank Center, Barbican. Und dann wurden wir einfach total von der Realität eingefangen und haben gemerkt, dass es einfach total schwer ist, in London Fuß zu fassen, in der Kultur. Es ist super schlecht bezahlt. Und dann habe ich mich dazu entschieden, nach Berlin zu ziehen. Ich bin schon mal nach Berlin gezogen, direkt nach dem Abi und habe für ein Jahr hier gewohnt und habe mich dann auf ein paar Stellen beworben, habe relativ gute, also positive Resonanz bekommen und bin dann innerhalb von 3 Wochen umgezogen nach Berlin, ohne Job, ohne Wohnung und das ging dann ganz schnell und dann habe ich direkt beim damals noch bei den Kultur- und Kreativpiloten Deutschland als Projektmanager eingefangen für die Zusatzprojekte und bin dann gewechselt ins Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes und habe da die gewisse Veranstaltungsformate begleitet.
Mich würde schon nochmal kurz interessieren, wie du diese multipolare Betrachtung entwickelt hast auf verschiedene Kunstdisziplinen, sozusagen Kunstgattungen. Du sagst, du hast mit Musik angefangen, aber gibt es vielleicht noch in dem Punkt, weil ich glaube, das sehr wesentlich für deine Arbeit jetzt ja auch ist oder für die ganzen Projekte, die du jetzt machst, die eben so interdisziplinär sind, gibt es diesen Punkt in der Vergangenheit, ich weiß nicht, ob das aus dem Flieger in New York aussteigen oder was auch immer ist, wo du gemerkt hast, oh, da ist ja noch mehr als Musik oder das kann man irgendwie zusammendenken und also weißt du, gab es solche Momente oder wie hat sich das dynamisch entwickelt, dass du diese ganzen verschiedenen Disziplinen unter einen Hut bekommen willst?
Ich habe mich irgendwann dazu entschlossen, über Themen zu gehen und nicht über die Disziplinen und habe mir natürlich die Diskurse angeguckt und wenn man Diversität im Film sucht und dann natürlich nach Speakern sucht, dann das Gleiche kann man auch für Musik machen, für Kunst machen. Und ich glaube, in New York war es das erste Mal, dass ich gemerkt habe, oh krass, okay, Kultur kann auch spannend sein und auch subversiv sein und progressiv sein, weil die ein sehr progressives Programm dort damals hatten. Teilweise natürlich, nicht immer. genau, das war, glaube ich, so der Punkt. Und dann habe ich versucht, quasi meine Ansprüche oder meine Sichtweisen mit akademischen Disziplinen zu kombinieren. Dass ich zum Beispiel in London habe ich ein Essay geschrieben über schwarze Maskulinitäten im Hip-Hop am Beispiel von P.I.M.P. von 50 Cent. Also oder in der Musikwissenschaft habe ich meine Abschlussarbeit über das Cochlea-Implantat und Musik hören geschrieben und habe mir dann natürlich angeguckt, wie so transformative Erfahrungen damit zusammenhängen. Also wie können Kinder gehörloser Eltern oder wie können Eltern gehörloser Kinder entscheiden, ihnen ein Cochlea-Implantat einzusetzen, wenn sie halt diese Erfahrung niemals durchgegangen sind. Also das war ein Konzept und das fand ich relativ spannend. Cochlea-Implantat ist ein Hörimplantat, was quasi relativ zeitig, ich glaube im Alter von 2 Jahren eingesetzt werden sollte, weil die Schädeldecke da noch ein bisschen weicher und formbarer quasi ist und genau das für Personen, um besser zu hören.
Wie bist du auf das Thema gekommen? Hast du da biografischen Zugriff oder?
Nee, hatte ich damals gar nicht und das war spannend. Ich wollte mir aber anschauen, weil wenig geschrieben wurde über das Musikhören. Also wie ist das musikalische Hörempfinden mit Personen mit Cochlea-Implantat? Und das habe ich mir quasi dann angeschaut und habe dann, weil ich einen Bachelor in Musikwissenschaften und Philosophie gemacht habe, habe ich dann versucht, irgendwie die Themen zu kombinieren.
Ich würde gerne nochmal auf das Selbstverständnis oder diese berufliche Zuschreibung Kulturmanager und Programmkurator kommen, weil das ja beides so, Kompositwörter sind. Kultur und Management, I don't know exactly, was das meint. Und Kurator, aus dem musealen Kontext wissen wir sehr genau, was Kuratieren meint, was eine Kuratorin, ein Kurator macht. Die sozusagen kümmern sich, die pflegen, das heißt ja, das eigentlich pflegen, die Kunstwerke, die da sind, aber ein Programmkurator kuratiert anscheinend was anderes und wie pflegt er das? Und als zweiter Teil der Frage, vielleicht splitten wir es dann noch auf, hast du jetzt an deinen biografischen Stationen und auch in dem, was du erwähnt hast in London, wo du dich so hingeträumt hast, stark staatlich geprägte Institutionen benannt, ne? Also Zentrum des Bundes für Kreativ- und Kompetenzwirtschaft, das war ein bisschen anders, ihr wisst, was ich meine, Kreativpiloten, auch ein staatliches Projekt, glaube ich, Goethe-Institut, also jetzt nicht unbedingt die Treiber von Subversivität und Empowerment und warst du dann in denen subversiv oder wolltest du die subversiv machen oder bist du vielleicht gar nicht so subversiv, sondern sehnst dich nach einer Rolle innerhalb von so einem gediegenen, institutionellen, staatlichen Gefüge?
Ich glaube schon, dass man so ein gewisses Narrativ natürlich als schwarze Person in Deutschland annimmt, ein Narrativ von Bildung, von staatlichen Institutionen. Und ich glaube aber auch, dass das Goethe-Institut im Ausland nochmal eine ganz andere Nummer ist als das Goethe-Institut im Inland von Themensetzung, weil du dich natürlich irgendwie an die geografischen Bedingungen dort anpassen musst. Ne? Also du kannst in London kein Programm machen, was total gediegen ist, sondern du musst halt dich irgendwie an die kulturellen Begebenheiten dort auch anpassen, um halt konkurrenzfähig zu bleiben. Das gleiche auch in New York. Ne? Also es und ich glaube, dass ich viel ausprobiert habe. Also das ist jetzt nicht nur in meinem Leben, sondern ich war dann in Istanbul, ich war in New York, dann bin ich nach Kanada vor 2 Jahren auch nochmal für ein paar Monate gegangen. Und ich glaube, ich musste mich einfach ausprobieren. Ich musste mir angucken, wie staatliche Institutionen aussehen und ob ich, oder staatlich geförderte Institutionen aussehen. Und um zu schauen, ob dort Platz für mich ist und für meine Themen ist. Und ich glaube, das war einfach ein unfassbar wichtiger Weg. Und ich stoße immer noch an meine Grenzen natürlich, gewissermaßen in manchen Projekten.
Und doch bist du dann irgendwann aus sozusagen diesem staatlich geprägten Kontext wieder ein bisschen entwichen, richtig? Oder dann wäre das so ein bisschen das erste, oder was ist das erste, aber ein Folgeschritt war ja dann die Republika mit zu kuratieren. Vielleicht kannst du sagen, wie du da hingekommen bist und was es dann vielleicht auch anders gemacht hat. Weil ich kenne die Republika als vielleicht wirklich dann öfter auch subversiver, was das Thema angeht, so sehr kollektivistisch, so habe ich sie jetzt sozusagen erfahren, die gibt es aber auch schon eine Weile. Also erzähl uns mal, wie das kontrastiert, vielleicht auch mit diesen Kulturstätten des Bundes.
Genau, also ich glaube, bei jeder Station sammle ich so Skills und Erfahrungswerte ein und versuche die dann quasi auf neue Kontexte zu übertragen. Nach diesem Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes bin ich dann zu dem größten schwarzen Verein in Europa gegangen, zu Each One Teach One, und gleichzeitig zu Die Koloniale. Das ist ein Modellprojekt gewesen, was Erinnerungsarbeit in Berlin und auf dem Kontinent sichtbar gemacht hat. Das erste seiner Art, glaube ich, vor 5 Jahren angelegt, und habe mich da dann nochmal mit den Communities vernetzt, habe mir da nochmal irgendwie, ist natürlich auch staatlich gefördert oder vom Land Berlin, aber auch von der Kulturstiftung des Bundes, und habe mir da einfach nochmal Inputs geholt, die ich dann wiederum bei der Republika oder auch bei anderen Projekten, jetzt in dem Windhoek-Projekt der Städtepartnerschaft zum Beispiel, auch anwenden kann. Und ich glaube, ich muss immer mal wieder ins Ausland, um mir quasi Input dort einzuholen, weil mir entweder die Szenen oder die Kreise in Deutschland verwehrt sind und ich sie nicht kenne, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass im Ausland manche Diskurse oder die Diskurse, die mich interessieren, weitaus mehr besprochen werden und auch auf andere Art und Weise teilweise.
Ich glaube, es wäre jetzt schön, das mal konkret zu machen, an Beispielen konkret von Projekten, die dir besonders am Herzen liegen, vielleicht eins, was du abgeschlossen hast und eins, was vor dir liegt.
Also ich fand, ich habe im Jahr 2023, ist es ein kleines Projekt, es ist kein Flagship-Projekt, habe ich eine queere Lyrik-Anthologie rausgebracht. Parabolis Virtualis 3 heißt sie, mit ausschließlich schwarzen AutorInnen und LyrikerInnen. Und das ist einfach ein Projekt gewesen, das habe ich co-herausgegeben mit einem Freund von mir, Kevin Jung, beim Quer Verlag. Und wir wussten ganz genau, also es war auch von der Bezahlung war es natürlich schwierig, es war ein Herzensprojekt. Also alle Leute haben irgendwie so eine kleine Aufwandsentschädigung bekommen, aber wir wussten auch ganz genau, dass kein anderer Verlag in Deutschland eine Lyrik-Anthologie rausbringt und dann noch mit ausschließlich schwarzen LyrikerInnen, also das war nicht möglich. Und das war wirklich ein Projekt, was mir gezeigt hat, wo ich viel verhandeln konnte. Also mein Co-Herausgeber ist eine weiße Person zum Beispiel. Und da mussten wir natürlich gucken, wie können wir im Tandem überhaupt ein Lektorat machen von den Gedichten, die irgendwie reinkamen, weil sich manche LyrikerInnen auch gesagt haben, okay, ich weiß nicht, ob ich meine Texte von einer weißen Person lektoriert habe. Er hatte aber das Skillset, weil er selbst Lyriker ist und ich komme gar nicht aus der Lyrik, sondern ich hatte die Netzwerke, um diese Leute einzuladen. Und ich glaube, das ist so ein Ansatz, der sich durch ganz viele Projekte erstreckt, halt so ein Co-Creation-Ansatz. Ich kenne nicht alle Theorien, ich habe nicht alle Netzwerke, ich habe nicht alle Zugänge, aber ich hole mir andere Leute und das immer mit Credits halt auch in meine Projekte rein. Das heißt, wenn ich mit Speaker einen Vorschlag von dir, Alexander, holen würde, würde ich dich in dem Meeting, in dem ich bin, crediten und sagen so, hey, Alexander hat mir diese Person vorgeschlagen, ich glaube auf jeden Fall, dass es eine coole Person ist und ich glaube, das funktioniert. Aber das ist mir ganz wichtig, glaube ich. Ja.
Und was ist das Feedback auf die Anthologie?
Natürlich eine kleine Auflage. Goethe-Institut New York hat es sich geholt, der Bibliothekar auf jeden Fall. Ich glaube, die Auflage war so 1500 Bücher. Wir hatten verschiedene Lesungen. Wir waren, glaube ich, im Kunst. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, weil ich nicht dabei war. Wir waren bei Afropolitan. Mir war es ganz wichtig, auch eine Community-Lesung zu machen, ausschließlich für schwarze Leute, um die Community einzuladen. Wir waren im wo waren wir denn? Kann ich gerade nicht mehr zusammenbringen. Sorry.
Ihr hattet eine Tour.
So eine mini-kleine Tour. Und Schauspiel Dortmund waren wir auf jeden Fall. Und Festivals haben uns eingeladen. Und wir haben dann natürlich AutorInnen eingeladen, weil ich möchte nicht alleine über diese Anthologie sprechen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ich möchte auch keine Gedichte, weil die sehr persönlich waren, quasi vortragen als Nicht-Autor. Und sind dann immer mindestens im Duo oder Trio dann zu Veranstaltungen gegangen.
Es klingt echt so, als ob du das ziemlich gut verbunden hast, deinen ideologischen, aktivistischen Anspruch für bestimmte Themen und diese ganzen, ja, dann auch vielleicht manchmal von Kommerz oder von Strukturen lebenden Veranstaltungen, Institutionen und das immer irgendwie geschafft hast, dich da reinzuarbeiten und dann auch deine Themen dort frei platzieren kannst. Ich bin mir sicher, dass es trotzdem Widerstände gab oder gibt. Also was ist so vielleicht, wie gehst du mit Widerständen um? Gibt es die? Welche sind das?
Ich glaube, es gibt immer Widerstände, also täglich in Projekten auch. Aber ich glaube, dass die Leute, die mich anfragen oder die mich buchen, die wissen ganz genau, was mein Profil ist. Also da kommen jetzt keine großartigen Überraschungen. Die wissen ganz genau, was meine Themenfelder sind, die ich behandeln möchte. Und ich glaube, aus diesen Gründen laden sie mich quasi auch ein, gewisse Sachen zu kuratieren. Und Widerstände gibt es natürlich immer. Also ich glaube, ganz wichtig ist es von Anfang an, die Haltung, Werte, Bedürfnisse klar zu kommunizieren. Und ich glaube, dass man Widerstände auch aushalten muss. Also ich glaube, es ist total wichtig, dass man sie aushält, weil ich glaube, daran wachsen halt auch Institutionen. Ne? Meistens zu Leid von marginalisierten Communities, muss man sagen. Aber genau, dass sie ausgehalten. Und ich glaube, ich habe auch irgendwann einen Punkt für mich entdeckt, wo ich dann aber auch loslassen kann. Also wenn ich merke, dass ich nicht gewertschätzt werde oder dass ich gewisse Sachen nicht umsetzen kann, die irgendwie vorher anders besprochen waren, dann kann ich auch gerne ein Projekt verlassen.
Ich wäre jetzt nochmal neugierig auf ein Projekt, was vor dir liegt. Du hast eben auch Windhoek erwähnt. Was verbirgt sich dahinter?
Spannendes Projekt. Ich wurde im April angefragt oder hatte erste Gespräche, die 25-jährige Städtepartnerschaft zwischen Windhoek und Berlin zu kuratieren und zu co-kuratieren. Ich war da noch in die Republika eingebunden und in die CityLab Sommerkonferenz und ins Reeperbahn Festival, so dass ich mir eine Person quasi, mit der ich schon mal zusammengearbeitet habe, mit ins Team geholt habe und das vorgeschlagen habe, ob wir das co-kuratieren können zusammen. Und das ist eine Städtepartnerschaft, die von Kulturprojekte Berlin kuratiert, organisiert, gemanagt wird, in enger Zusammenarbeit mit der Senatskanzlei, die es natürlich initiiert hat, und der City of Windhoek und dem Namibia Institute for Democracy und Kreativwirtschaftsinstitut auch in Windhoek. Und wir kuratieren zwei Programme. Also ich bin eher für das Berliner Programm zuständig und unsere Partner in Windhoek für das Windhoeker Programm. Vom 14. bis zum 19. Oktober sind wir in Windhoek. Da fahre ich nächste Woche auch auf die Delegationsreise mit dem Regierenden und der Kultursenatorin, um quasi dort das Programm zu feiern. Und in Berlin wird es stattfinden vom 17. bis zum 23. Eine komplette Woche Windhoeker Programm, namibisches Programm. Wir haben SpeakerInnen aus Namibia eingeladen. Wir haben eine Intervention beauftragt, eine künstlerische Intervention im öffentlichen Raum. Wir haben Diskursprogramm, wir haben Musiktheaterprogramm.
Da würde mich total interessieren, ohne jetzt selber zu tief in den Diskursen drin zu sein, aber in meiner Erinnerung gab es in Namibia ja schon heftige Proteste gegen den deutschen Umgang mit Restitutionsforderungen und würde sagen, den deutschen Völkermord an den Hereros. Und jetzt bist du als schwarze Person Teil von so einem offiziellen deutschen Auftrag oder jetzt berlinischem Auftrag, aber es ist ja auch die deutsche Hauptstadt. Geht um Museen, die in Berlin stehen. Wie geht es dir da? Wie begegnen dir die Leute? Was ist deine innere Mission? Du hast jetzt eben das eher formal erzählt, wann da was passiert und nicht inhaltlich. Und mich würde schon interessieren, wir haben eben über Widerstände gesprochen und wir haben über Identität gesprochen. Du hast das angesprochen, deine Rolle als schwarzer Deutscher gegenüber staatlichen Institutionen und staatlicher Kulturpolitik. Wie geht's dir da? Was ist die Mission? Was sind die Widerstände? Was sind die Erfolge? Was sind die Misserfolge oder wo du gerne weitergegangen wärst?
Das ist spannende Frage. Ich glaube, da setzt wieder mein ja, meine Vorbereitung oder auch wirklich transparente vorbereitende Gespräche an, weil ich natürlich vermeiden wollte, dass ich als Token jetzt dieses Jubiläum kuratieren kann. Gleichzeitig würde ich schon sagen, habe ich das Netzwerk und die fachlichen Kompetenzen auch durch meine Arbeit bei der Dekoloniale, ne, die dieses Modellprojekt auch war und auch ein Kulturprojekt an sich eigentlich. Ja, man muss immer schauen, dass zum Beispiel auch der Völkermord an den Herero und Namas, das ist, oder auch die Verhandlung der Joint Declaration jetzt, das sind Verhandlungen auf Bundesebene und nicht auf Länderebene. Und da merkt man natürlich auch, dass gewisse Dinge oder dass gewisse Diskurse schwer über dieses Jubiläum zu spielen sind, weil natürlich das Land Berlin nicht der Bund ist. Und ich glaube, da ist es auch total wichtig, dass man sich austauscht auf Bundes-, auf Länderebene mit dem Auswärtigen Amt, um einfach so zu schauen, welche Haltung hat man auch, wenn man jetzt nach Windhoek reist. Mir war es ganz wichtig, dass wir eine Partnerorganisation in Windhoek haben, also dass wir nicht das Programm in Windhoek machen, was ja total, also es macht gar keinen Sinn, dass wir aber auch in Berlin und in Windhoek halt aktivistische Gruppen mit dabei haben. Ne? Das heißt, ich hatte quasi den Zugang, gewisse Projekte zu unterstützen, auch finanziell zu unterstützen, um zu sagen, hey, ihr arbeitet zu diesem Thema in Berlin schon seit Jahren und ihr seid in gewisse Prozesse gar nicht involviert. Das kann nicht sein. So. Und ich glaube schon, dass ich da die Möglichkeit hatte, viele Projekte zu unterstützen, wo es schwerer gewesen wäre, hätte ich nicht diesen Community-Zugang gehabt und natürlich auch das Vertrauen der Community.
Hast du ein Beispiel für dieses, ich sag mal, aktivistischere oder für die aktivistischeren Projekte, zum Beispiel am Beispiel von der Windhoek-Kollaboration, den du dann Zugang sozusagen geschaffen hast?
Also zum Beispiel laden wir eine Nama-Aktivistin Sima Luipat ein. Sima war schon einige Male in Berlin. Die wird auf der Konferenz, wir haben 40 Programmpunkte, deshalb komme ich manchmal auch ein bisschen durcheinander in Berlin. Die wird auf einer Konferenz von Decolonize Berlin sprechen. Das ist auch ein Verbundsprojekt und der Afrika-Verein ist auch involviert. Also ich glaube, spannend war es einfach, ich bin in das Projekt gekommen und habe mich erstmal ausgetauscht. Also das heißt, ich bin wirklich auf 40, 50, 60 Projektpartner zugegangen, auf Einzelpersonen zugegangen und habe mich mit diesen Organisationen ausgetauscht und habe gesagt so, hey, wir haben die Möglichkeit, ein cooles Jubiläum auf die Beine zu stellen, was nicht durch Tokenism durchzogen ist, wie bei vielen Veranstaltungen. Was wollt ihr machen? Und was braucht ihr von mir und wie kann ich euch unterstützen? Und ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
Kannst du es vielleicht für die, die den Begriff nicht kennen, Token und Tokenism kurz erläutern?
Token ist eine Person, die für gewisse Zwecke instrumentalisiert wird.
Mich würde noch was interessieren, auch wenn du jetzt nach vorne blickst mit deiner Arbeit, wenn man jetzt auf die Diskursentwicklung der letzten 15, 20 Jahre oder vielleicht 15 guckt, was sich ja auch deckt mit deiner, würde sagen, beruflichen Biografie, ne, altersgemäß, dann sieht man ja, dass für sowohl queere Themen als auch Dekolonialisierungsthemen, als auch sozusagen marginalisierte Gruppen Sichtbarkeit verschaffen, es sehr lange sozusagen so einen Fortschritt gab. Und ich mir vorstellen kann, dass man als Aktivist, als Aktivistin irgendwie mit so einem positiven, die Situation ist zwar scheiße, aber sie wird täglich besser, ne? Und man macht sozusagen Fortschritte, es wird mehr akzeptiert, es gibt mehr Aufmerksamkeit und so weiter. Und in den letzten Jahren gab es dann ja doch auch einen Kippmoment und in Amerika ein bisschen früher als in Deutschland, aber wenn man auf Europa guckt, ist da ja auch Deutschland nicht alleine, ne? Mit so einem Rechtsruck oder auch einem, muss nicht gleich der Rechtsruck sein, sondern auch in der Bevölkerung ein viel breiter, so ein jetzt auch mal gut und genug Stimmung. Wie nimmst du das wahr? Wie gehst du damit um? Sagst du, wir sind auf einem super Level und den müssen wir jetzt sichern und festigen, oder sagst du, das darf doch nicht wahr sein, was ist jetzt auf einmal los? Also wie, oder vielleicht erlebst du es ganz anders als ich, ist jetzt ja eine Beschreibung aus meiner weißen Perspektive.
Ich erlebe das genauso wie du. Und vor allem finde ich sehr erschreckend, wie schnell diese Rückgänge passieren, ne? Dass in gewissen Bundesländern nicht mehr gegendert werden darf, ne? Dass Personen verfolgt werden, angegriffen werden, öffentlich auch. Ich versuche das natürlich in meinem Programm zu verhandeln. Ich hatte hier zum Beispiel auf dem Reeperbahn-Festival eine Session kuratiert, also fürs Reeperbahn habe ich auch kuratiert, unabhängig von der Republika, eine Session dazu, wie sehen diese Backlashes aus in globalen Unternehmen. Das heißt, ich habe verschiedene aus der Musikwirtschaft, aus der Kreativwirtschaft verschiedene Personen eingeladen, um mir anzuschauen, diese Backlashes aus den USA und die Kürzungen, wie sehr beeinflussen die globale Unternehmen und Niederlassungen in Deutschland. Das heißt, wenn Sony Beispiel, ich weiß es nicht, wenn Sony Music jetzt seine Diversity-Abteilung abbaut, schließt, welchen Impact hat das auf die Diversity-Abteilung hier bei Sony? Müssen die auch schließen? Müssen sich an gewisse Sachen anpassen? Sind sie gezwungen dazu? Sind sie nicht? Sind sie eigenständige Unternehmen? Und ich glaube, das ist ein Ding, aus dem Grunde quasi, finde ich, ist es umso wichtiger, marginalisierte Perspektiven, queere, schwarze Perspektiven, BIPOC-Perspektiven abzubilden und da nicht zurückzuschrecken. Und ich glaube auch, dass die Republikum wie das Reeperbahn-Festival, das sind Bühnen, wo marginalisierte Personen sprechen müssen. Und es muss einfach gefördert werden, institutionell oder quasi vom Unternehmen muss es quasi gewollt werden und dann halt auch gestärkt werden, diese Position.
Ich habe, wir fragen ja immer als erstes, was ist sozusagen der Fantasiemuskel, den du und wie du ihn trainierst, aber ich glaube, und das habe ich auch schon bei Yvette Mutumba, die du mir freundlicherweise auch empfohlen hast, wo wir schon eine Episode hatten, gefragt, bei dir viel spannender vielleicht den Netzwerkmuskel nochmal abzufragen, weil es wirkt so, als ob du sozusagen wirklich ein wahnsinnig großes Netzwerk in dem Bereich, den du mitträgst und den du irgendwie verkörperst hast. Und als ob du quasi fast schon, wenn du sagst, du sprichst mit 40 bis 60 Leuten vorab bei so einem großen Festival, so Kisten sozusagen hast. Wie funktioniert das in deinem Kopf? Wie quasi assoziierst du, wenn du irgendwie ein neues Projekt hast, direkt diese Leute damit? Und wie gehst du mit diesem Netzwerk um? Wie pflegst du es? Muss man es pflegen? Also das ist, glaube ich, eine super spannende Frage. Wie funktioniert dein Netzwerkmuskel?
Oh, das ist spannend. Ich würde sagen, ich habe verschiedene Listen über das ganze Jahr über für verschiedene Projekte, für verschiedene Themen, wo ich einfach Leute eintrage, die mir über den Weg laufen und die ich spannend finde. Ich finde irgendwie auch spannend, nochmal neue Perspektiven einzuladen oftmals und nicht immer nur die gleichen. Also da bin ich so ein bisschen... Das langweilt mich ein bisschen. Also das Netzwerk zu pflegen ist natürlich genau, also ich glaube, da verschwimmt Privates und Berufliches einfach miteinander, ne? Auch als freiberufliche Person natürlich auch. Aber ich versuche schon, das Netzwerk zu pflegen, aber gleichzeitig auch Neues aufzutun. Als ich jetzt in diesem Jahr für die Republika zum Beispiel erstmalig eine Wirtschaftsbühne kuratiert habe oder einfach, dass wir uns angucken, okay, wie kann man Wirtschaft neu denken und anders denken, fand ich das natürlich total spannend als Challenge, ne? Um zu gucken, okay, wie sehen digitale Infrastrukturen in großen Unternehmen aus? Welche anderen Herangehensweisen gibt es? Welche Cross-Innovationen gibt es zwischen verschiedenen Branchen, zwischen Mittelstand und der Designindustrie oder so? Und ich glaube, das war schon mal, also das Netzwerk erweitert sich stetig. Und ich konnte mir früher ganz gut Gesichter und Namen merken und ich merke, dass das jetzt schwindet.
Mit der Größe der Kartei.
Ja.
Ich habe noch eine Frage, die vielleicht auch mit dem Netzwerk zu tun hat. Also ich selbst bin ja eine Person, die so ein sehr klassisches autorenschaftliches Verständnis hat. Ich schreibe Bücher, da steht dann mein Name drauf. Wenn ich eine Ausstellung kuratiere, ist mir auch wichtig, dass ich der Kurator bin. Und du beschreibst ja eine andere Praxis, ne? Also Netzwerke, Listen, Co-Creation, Co-Curation, aber auch ein Aushandeln unterschiedlicher Interessen. Ich fand jetzt sozusagen, Berlin ist nicht der Bund, sondern das Land, auch sozusagen eine höfliche höflichen Ausweg aus einem Dilemma, ne? Aber du versuchst ja auf der einen Seite staatliche Institutionen mit ihren staatlichen Interessen, auf der anderen Seite die aktivistischen Positionen und da sozusagen an vielen Stellen mit kleinen Rädchen was sozusagen zu bewegen. Und dann frage ich mich aber trotzdem, wo bist dann du? Oder wie behauptet man sich als Ich, als Individuum, als nicht Teilbares in einer Praxis, die so viel auf Teilen, Verbinden, Ausgleichen, Ausleveln, whatever, beruht?
Ich würde sagen, dass ich mich als Person einfach nicht von meine Arbeit abgrenzen kann. Also das ist einfach sehr verschwimmend und ich glaube, ganz wichtig ist, oder das ist eine neue Praxis auch, dass ich mir immer meine Haltung und Werte klar mache. Also wirklich immer einen Abgleich machen, möchte ich mit gewissen Personen, mit gewissen Projekten, mit gewissen Unternehmen zusammenarbeiten oder nicht. So, und ich glaube, einfach da einfach für sich selbst zu wissen, und nicht vom Weg abkommen, ist manchmal ein wenig schwer, weil wir natürlich alle irgendwie in ökonomische Strukturen eingebettet sind und ich verdiene damit mein Geld. Das heißt, ich muss natürlich auch Abstriche machen, aber ich glaube, wichtig ist zu wissen, bis zu welchem Grad man Abstriche macht. Gleichzeitig ist es so, ich kuratiere eher für meine Communities. Das heißt, mir ist es wichtig, dass marginalisierte Communities mehr Sichtbarkeit bekommen, auch auf den großen Branchenbühnen. Und natürlich kuratiere ich auch für die Republika, weil, oder für andere Unternehmen, weil es ein Job ist, aber ich bin eigentlich mehrheitlich Mitglied meiner Communities und versuche da quasi durch Überzeugungskraft, die es oftmals noch geben muss, quasi gewisse Communities stärker zu verankern. Genau, das ist, glaube ich, mein Antrieb, mein Motor.
Super spannend. Nur das sind tolle Perspektiven auf die kuratorischen Tätigkeiten der Zukunft oder der Gegenwart in deinem Fall. Und wir danken dir sehr für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Fantasiemuskel. Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.